Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Es gibt viele Kinder, die sehr ausgewählt essen. Dabei beschränken sie sich gerne auf Toastbrot, Nudeln ohne alles und bestenfalls ausgewähltes Obst und Gemüse. Man nennt diese Kinder auch Picky Eater und nicht wenige Eltern machen sich Sorgen, ob ihr Kind bei dieser Ernährungsweise auch ausreichend Nährstoffe zu sich nimmt. Wir wollen heute mit den PsychologInnen Stefanie Rietzler und Fabian Grollimund darüber sprechen. Die beiden haben ein ganz zauberhaftes Kinderbuch über das Thema geschrieben. Es heißt, willst du nicht wenigstens mal probieren? Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ihr Lieben, ihr habt beide jeweils zwei Kinder, von denen eins ein Allesesser ist und eins ein absoluter Kostverächter. Und bei mir ist das ganz genauso. Meine Tochter isst wirklich fast alles und mein Sohn, naja, sehr, sehr ausgewählt und dann noch am liebsten süß. Das ist jetzt natürlich nicht so wahnsinnig repräsentativ, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass das nicht gerne vielfältig Essen so weit verbreitet ist. Könnt ihr sagen, wie viele Kinder das ungefähr betrifft?
Insgesamt geht man von knapp der Hälfte aller Kinder aus, die irgendwann einmal in ihrem Leben eine Phase durchlaufen, in der sie sehr heikel und ausgewählt nur essen. Das kommt vor allem aber auch darauf an, wie alt die Kinder sind. Also in der Regel zeigt sich das so, dass die Kinder am Anfang der Beikostzeit, wenn sie dann langsam mit Brei oder auf den ersten festen Lebensmitteln anfangen, noch relativ großzügig sind, was das Probieren betrifft und dort auch eben allerlei Geschmäcker sich zeigen lassen. Und dann freut man sich vielleicht als Mama oder Papa schon und denkt sich, juhu, mein Kind, das ist doch ein Allesesser und wird mal sicherlich nicht so heikel werden. Und staunt dann oft nicht schlecht, wenn das eigene Kind dann vielleicht zwischen anderthalb und zwei typischerweise anfängt, einen großen Bogen um Gemüse zu machen und eben vielleicht dann doch nur noch gerne Nudeln oder Brot essen möchte. Typischerweise schränkt sich dann diese Nahrungsmittelpalette zwischen zwei und vier Jahren ganz stark ein. Also da ist diese Hochphase des wählerischen Essens und breitet sich dann aber langsam wieder so zum Schulalter und im Verlauf der Grundschule dann wieder aus, dass die Kinder auch wieder eher bereit sind, verschiedene Geschmäcker auszuprobieren und auch zu essen. Und das scheint auch eine biologische Schutzfunktion zu sein. Also da gibt es eine evolutionäre Erklärung dafür, dass die Kinder nämlich in der Zeit, in der sie noch sehr nah bei den Eltern sind, und praktisch auch sicher gehen können, dass das Essen, was sie von den Eltern bekommen, sicher ist, dass sie dort noch eben sehr breit und neugierig auf allerlei Geschmäcker zugehen. Und wenn sie dann anfangen, die Umwelt auf ihren eigenen zwei Beinen zu erkunden und auch der Radius des Explorierens immer größer wird, dass es dann natürlich auch wahrscheinlich wird, dass die Kinder in der freien Natur anfangen, sich Sachen in den Mund zu stecken, die eben auch potenziell giftig sein können. Und in dieser Phase hat dann praktisch die Natur diese Neophobie installiert, diese Angst vor Neuem, dass die Kinder eben dann anfangen, alles zu vermeiden, was grün ist, was bitter ist und damit eben in der freien Wildbahn potenziell auch giftig sein könnte. Und erst später dann, wenn die Kinder auch kognitiv reifen und dann auch ihre Umwelt besser beurteilen können, auch schauen können, was essen denn die anderen und besser einordnen können, was ist gefährlich und was kann problemlos gegessen werden, dass sich dann dieser Geschmackshorizont wieder erweitert. Und insgesamt sieht man in den Studien, dass ungefähr 8% aller Schulkinder eben wählerisch Essende sind und auch langfristig bleiben.
Woran liegt es denn, dass manche Kinder so heikel sind?
Also Zwillingsstudien zeigen da einen sehr starken genetischen Anteil. Man sagt, dass etwa 60-80% der Unterschiede da bei den Kindern durch genetische Faktoren zustande kommen. Daneben spielen aber auch Erfahrungen eine Rolle. Das beginnt bereits im Mutterleib, dass man zum Beispiel zeigen kann, dass die Kinder dadurch mit bestimmten Geschmacksrichtungen in Berührung kommen, dann bei der Breikostzeit auch beim Stillen. und man dort zum Beispiel dann schon zeigen kann, dass die Kinder das Essen präferieren, das zum Beispiel in ihrer Kultur häufig gegessen wird. Also dass da schon ein Heranführen passiert und dass insgesamt, wenn die Eltern in der Phase oder die Mütter sehr vielfältig essen, dass es auch eher dazu führt, dass die Kinder ein bisschen offener sind und wenn die Eltern sehr eingeschränkt essen, dass man das auch ein Stück weit an die Kinder weitergeben kann. Aber wie gesagt, der Hauptanteil ist wirklich genetisch und das ist eben gar nicht so untypisch, dass man dann eben zum Beispiel ein Kind hat, das wirklich ein Allesesser ist und das andere sich extrem auf bestimmte Nahrungsmittel fixiert.
Was auch sehr stark genetisch bedingt ist, ist eben diese Empfindlichkeit, die bei Kindern unterschiedlich ausgeprägt sein kann in Bezug auf Süße, auf Bitterstoffe und auf Fett. Also wie man das aufnimmt und wie einem das auch schmeckt, da sieht man einfach auch sehr große Unterschiede so zwischen den Kindern. Aber wenn wir uns das Picky Eating genauer anschauen, ist es eigentlich immer diese, wie Fabian beschrieben hat, dieses Zusammenspiel aus der genetischen Veranlagung und dann aus den Prägungen und Erfahrungen der Kinder mit bestimmten Geschmacksqualitäten.
Ja, dann bin ich quasi schuld in der Schwangerschaft. Mit meinen Kindern habe ich Pommes geliebt. Ich glaube, viele Schwangere kennen das. Pommes. Hat mir wahnsinnig gut geschmeckt und tatsächlich isst mein Sohn auch Pommes. Was mir aber auch auffällt, ist, dass er sehr, sehr auf Süßes fixiert ist. Also der isst unheimlich gern alles, was irgendwie einen süßen Geschmack hat. Gibt es da einen Zusammenhang? Kann man das so belegen, dass Picky Eater gerne Süßes bevorzugen?
Also allgemein essen Kinder relativ gerne Süßes, weil das ja auch ein ganz wichtiger Energielieferant ist, oder? Also in früheren Jahrhunderten war klar, wenn etwas süß schmeckt, dann sollte man davon essen, oder? Weil das Energie liefert, die man braucht. Jetzt durch die moderne Nahrungsmittelindustrie wird man da natürlich ein bisschen verführt dazu, dass man dann vieles isst, was vielleicht weniger gesund ist. Aber ich finde schon auch typisch bei den Picky Eatern, dass die gerne süß, fettig, frittiert, knusprig essen, also alles, was in Richtung Kohlenhydrate geht auch, oder Nudeln, Weißbrot, Süßigkeiten und dann eben ganz typisch diese Chicken Nuggets zum Beispiel oder diese frittierten Sachen. Und wenn sie Gemüse, Früchte essen, oder Gemüse ist oft ganz schwierig, und süße Früchte, das geht aber oft besser,
dass sie das
mögen, einzelne Früchte.
Stimmt, Tiefkühlobst, gefrorene Mango, gefrorene Beeren, die gehen immer. Das heißt aber auch, wenn Kinder gerade Kohlenhydrate und Fettiges bevorzugen, sind also Picky Eater nicht zwangsläufig sehr, sehr schlank, oder? Was sagt die Wissenschaft dazu?
Also es gibt Studien, die einen Zusammenhang zeigen zwischen Picky Eating und dem Körpergewicht und anderen, die keinen Zusammenhang zeigen. Es kann aber in beide Richtungen ausschlagen. Also Kinder, die eher sehr, sehr schmal und schlank sind und aber auch solche, die eben aufgrund dieser Präferenz für doch sehr süßes und sehr kohlenhydratlastige Nahrung dann eben auch eher mehrgewichtig sind.
Okay, ihr hattet vorhin gesagt, dass sich das Picky Eating meistens mit dem Alter irgendwie, dass es besser wird, also dass die Kinder da rauswachsen. Manche Kinder bleiben ja aber Picky Eaters und das betrifft auch besonders viele neurodivergente Kinder. Weshalb das denn eigentlich?
Genau, also Picky Eating tritt überzufällig häufig bei Kindern mit ADHS, aber vor allem auch bei Kindern mit ASS, also Kindern, die auf dem Autismus-Spektrum liegen, auf. Und das hat einerseits etwas mit so einer sensorischen Empfindlichkeit zu tun, also dass insbesondere Kinder auf dem Autismus-Spektrum eben auf bestimmte Geschmäcker, Gerüche, Konsistenzen auch von Nahrungsmitteln sehr sensibel reagieren und sich dann zum Beispiel auch viel schneller ekeln vor bestimmten Lebensmitteln und sagen, boah, das schmeckt mir nicht, das esse ich nicht, das mag ich nicht. Und der zweite Faktor, der dort auch ganz wichtig ist, ist die kognitive Flexibilität. Also die Frage, wie gut gelingt es mir, mich auch auf Unvorhergesehenes einzustellen? Wie leicht gelingt es mir auch, mich auf Planänderungen einzustellen? Und da sieht man bei Kindern insbesondere, die auf dem neurodivergenten Spektrum sind, eben oft, dass sie sehr stark an das Vertraute suchen und dass es sie zum Beispiel stresst, wenn das Nudelgericht mit Tomatensauce zu Hause anders schmeckt als im Restaurant und dann, dass sie dann zum Beispiel sagen, ja, aber ich mag nur diese eine Tomatensauce, die zum Beispiel der Papa immer kocht und aber auch nur nach diesem einen Rezept und dann oft auch eine ganz große Präferenz für bestimmte Marken da ist, weil es dort eben immer gleich schmeckt. Also man möchte dann immer die Chicken Nuggets von dieser einen Marke, weil da weiß man, was einen erwartet und man überlegt, man erlebt nur ganz selten Überraschungen. Und Fabian hat es vorhin angesprochen, beim Obst ist das eben oft dann besonders schwierig, weil ich kann eine Schale zum Beispiel mit Blaubeeren haben, dann beiße ich in die erste rein, die schmeckt süß und ist saftig, die zweite schmeckt vielleicht schon ein bisschen matschig, leicht angefault, die dritte ist noch gar nicht reif und ist noch relativ hart und sauer. Das heißt, dort weiß ich nie, was ich erwarten kann. Und das ist etwas, was neurodivergente Kinder oft sehr stresst. Und von diesem Aspekt her sieht man dann eben ganz oft diese große Sehnsucht nach dem Sicheren, nach dem Vertrauten, auch beim Essen. Und dazu kommt, dass gerade die Kinder mit ASS das oft auch gar nicht mögen, wenn sich irgendwelche Lebensmittel berühren oder vermengen. Also sie wären vielleicht dann bereit, die Nudeln zu essen, aber sicher nicht, wenn dort die Soße dann noch drüber läuft oder irgendein Käseraspel oder irgendein Kräuterstückchen dann noch dran ist, was da vielleicht drüber läuft von einem anderen Nahrungsmittel. Und das macht es dann für sie auch wieder schwieriger, eben eine breitere Nahrungsmittelpalette dann auch aufzunehmen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super, aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Okay, interessant. Euer neues Kinderbuch, das zeigt auf humorvolle Weise, wie Tier- und Menscheneltern ziemlich unter Druck geraten, weil der heikle Nachwuchs nichts probieren will. Wie kam es denn zu diesem Buch überhaupt?
Ja, das war ein Gespräch zwischen Steffi und mir. Wir haben uns zum Schreiben getroffen, wollten dann noch Mittagessen gehen und ich fand, ah, das ist schön, jetzt können wir endlich mal wieder ein Restaurant oder ich kann etwas anderes essen, weil eben mein Sohn nur ganz eingeschränkt ist. Und wir haben darüber gesprochen, dass das für die Eltern natürlich auch ein Stress ist oder immer zu schauen, was koche ich jetzt heute, das koche ich jetzt für mich etwas anderes als für das Kind oder für die Kinder. Und auch diesen Frust manchmal, dass man dann sich Mühe gibt, etwas kocht und dann ist man der Einzige, der davon isst. Und Steffi hatte da auch gerade ihr Sohn in der Krippe diese Hand-Fuß-Mund-Krankheit aufgelesen und hatte Schmerzen im Mund und wollte überhaupt nichts essen. Und da haben wir so gesehen, das ist eigentlich zum Teil für viele Familien und eben auch jetzt für uns zum Teil ein Thema. Wie kriegt man das Essen in die Kinder rein? Welches Essen kriegt man da rein? Muss man sich Sorgen machen, oder? Das war auch so ein Thema zwischen mir und meiner Frau. kriegt er genügend Nährstoffe? Da war noch so eine Phase, wo er häufig krank war, in der Schule gefehlt hat. Oder? Und dann macht man sich natürlich auch Sorgen als Elternteil. Mache ich etwas falsch? Kriegt er nicht genügend Vitamine? Ist auch so ein bisschen dünn vielleicht in der Phase gewesen? Oder? Und dann kreisen natürlich die Gedanken sehr schnell um dieses Essen. Und man ist so in der Versuchung, das Kind so ein bisschen zu drängen, zu animieren, doch jetzt mal was zu probieren. Guck ein bisschen auf deine Gesundheit. Mein Sohn ist auch schon jetzt gerade 12, oder? Das heißt, er ist nicht mehr in dieser Kleinkindphase, wo man denkt, ah, das wächst sich noch aus, sondern man denkt dann wirklich ein bisschen als Elternteil, man müsste jetzt da schon irgendwie das hinkriegen, oder? Dass sich dieser Geschmackshorizont noch ein bisschen öffnet. Und ich wusste, ich habe mich mit diesem Thema nie beschäftigt. Wie geht man denn eigentlich wirklich klug damit um?
Genau, und wir haben bei der Arbeit, weil wir einfach schon seit ganz vielen Jahren mit Familien von ADHS-betroffenen Kindern arbeiten, immer wieder auch diese Frage nach diesem wählerischen Essverhalten natürlich bekommen. Familien, die gesagt haben, oh, es stresst uns, dass unser Kind in der Schule zum Beispiel beim Mittagstisch dann oft gar nicht isst, wenn es nicht das gibt, was das Kind gerne isst. Oder wir bekommen von den Großeltern oder von anderen Verwandten negative Rückmeldungen, weil beim Familienzusammenkommen eben das Kind dann vor dem vollen Teller sitzt, aber nichts probieren mag. Oder die Oma, die ärgert sich dann, dass sie extra einen schönen Kuchen gebacken hat und das Kind rührt ihn aber nicht an, weil es nicht genau dieser Kuchen ist, den sonst gerne isst. Und da haben wir einfach auch gemerkt, das ist ein riesengroßes Thema für viele Familien. Eines, was eben auch zu Sorgen führt, viel Leidensdruck verursacht. Und wir dachten, das wäre eine Möglichkeit, uns diesem Thema anzunehmen. In der Kombination zwischen einfach einer witzigen kleinen Geschichte mit diesen verschiedenen Tierfamilien und einem ergänzenden Ratgeberteil für die Eltern, in dem es um diese Frage geht, wie geht man mit Picky Eating am besten um?
Also wenn ich da noch kurz anfügen darf, ich finde auch diese, wenn die Kinder noch kleiner sind, geht's. Oder? Aber wenn sie Eltern sind, dann nimmt dieser Druck von außen zu. Also dann kommt diese Empfehlung mit dem gesunden Pausenbrot, wo die Kinder sich von der Schule ein bisschen dran halten sollten. Dann wollen sie vielleicht mal bei Freunden essen und die Eltern sagen, ja, aber er hat gar nichts gegessen und was soll ich denn kochen? Oder? Und ich weiß gerade noch, was Steffi gesagt hat, Verwandtschaftstreffen, da haben dann meine Schwiegermutter und der Onkel sich so darüber unterhalten, dass der ja gar nichts gegessen hat. Und mein Onkel meinte, ja, wenn er dann ins Skilager geht, oder, dann wird sich das dann ändern. Da kommt er hungrig von der Piste und alle essen das Gleiche und die Freunde werden alle essen, dann isst er dann schon mit. Und mein Sohn hat einfach in diesem Skilager 3 Kilo abgenommen,
ja. Obwohl
er schon wirklich dünn ist. Also der hat einfach am Morgen dann ganz viel Brot gegessen. Und die anderen haben ihn natürlich auch ein bisschen getriezt, die Klassenkameraden. Das war ihm dann auch unangenehm, dass er einfach der ist, der dann beim Essen irgendwie einfach nichts isst, außer eine Scheibe Brot. Mhm. Also zum Teil kommt auch von rundherum oder auf das Kind, aber auch auf die Eltern natürlich dann so ein bisschen Druck, damit einen anderen Umgang finden zu müssen.
Absolut, ich kenne das auch. In der Schule habe ich Gespräche mit der Lehrerin geführt und die sagte immer ganz vorwurfsvoll, ihr Kind hat jeden Tag Toastbrot mit dabei. Ja, und ich bin total froh, dass es Vollkorntoast ist und Frischkäse drauf ist und kein Nutella. Und die hielt uns wahrscheinlich für Rabeneltern, dass das Kind immer dasselbe bekam, was vermeintlich auch ungesund war. Absolut, also es ist schwierig. Jetzt hast du es schon angesprochen, Fabian, probieren ist so ein Thema. Ne? Euer Buch trägt ja auch den Titel Willst du nicht wenigstens mal probieren? Und ich weiß noch, dass mir, als die Kinder noch klein waren, das immer ganz, ganz wichtig war und ich sie tatsächlich ständig animiert habe. Sie durften das Essen, was sie dann probiert haben, auch jederzeit wieder ausspucken, wenn sie es nicht mochten. Das hat anfangs natürlich dazu geführt, dass das Ausspucken so super lustig war, dass sie es schon aus Prinzip ausgespuckt haben, des Ausspucken wegen. Aber ansonsten hat das ganz gut funktioniert. Wie sinnvoll ist es denn, Kinder zum Probieren zu animieren?
Genau, also dieses wenigstens mal probieren, oder? Das ist natürlich, wir haben diesen Buchtitel gewählt, weil das ein Satz ist, den Eltern ganz oft sagen und auch diese Tierfamilien machen das dann ständig im Buch. Und ich finde, wenn die Kinder einigermaßen offen ist, zum Beispiel bei meiner Tochter, da geht das super gut, oder? Sie sagt, ja, probieren kann man mal. Aber bei meinem Sohn ist das anders. Also der hat da wirklich einen Ekel davor und findet das ganz schlimm, wenn er dann so etwas probieren muss und wenn da Druck aufgebaut wird. Und ich würde gerade jetzt bei Kindern, die wirklich so picky eater sind, würde ich darauf verzichten, da so viel aufzubauen. Oder wenn das, ich finde, das empfehlen wir dann auch, das, was wichtig ist, ist, dass die Kinder die Sachen immer wieder sehen. Also, dass man nicht sich dann völlig einschränkt, oder aber dass man zum Beispiel dem Kind jetzt beim Pausenbrot, was du angesprochen hast, Daniel, da kann man immer wieder zum Beispiel einfach ein paar Blaubeeren oder ein paar Trauben mitgeben, oder? Ohne Aufforderung. Und dann kann es sein, dass die Neugier des Kindes irgendwann das Kind dazu dann animiert, doch mal eine zu versuchen. Aber gerade bei den Kindern, die so ein bisschen neurodivergent sind oder die schon wirklich eine ausgeprägte Abneigung gegen bestimmte Speisen haben, dann immer zu sagen, ja, aber wenigstens probieren musst du, oder das kann dazu führen, dass die Kinder dann wirklich auch eine Angst entwickeln, an den Tisch zu kommen, dass die ganze Esssituation einfach für sie richtig stressig wird. Und den Hauptpunkt, den wir drin haben im Buch jetzt für die Eltern, ist, dass das Allerwichtigste, worauf man achten sollte, ist, dass beim Essen wirklich die entspannte Atmosphäre und die Beziehung im Vordergrund steht zum Kind und man weniger darauf achtet, was hat jetzt das Kind gegessen, wie viel hat es gegessen, hat es probiert oder nicht.
Das ist cool. Bei der Kita meiner Kinder war es tatsächlich so, dass sie probieren mussten, auch wenn sie schon wussten, dass sie zum Beispiel Milchreis nicht mögen und dass es sonst keinen Nachtisch gab. Und das haben sie mir aber erst erzählt, als sie jetzt schon groß waren, also quasi schon Schulkinder. Und meine Kinder sind jetzt 14 und 10 und 13. Und sie sind immer noch wütend mit der Kita, dass das so praktiziert wurde. Und ich bin auch jetzt wütend, weil ich das damals nicht wusste. Aber es hat nicht dazu geführt, dass sie halt Milchreis zum Beispiel irgendwann mochten. Deswegen, was kann man denn aber als Eltern ganz konkret tun, damit das Kind irgendwie mit der Zeit eher bereit ist, sich mal auf neue Nahrungsmittel einzulassen?
Fabian hat schon zwei Aspekte genannt, die eben ganz wichtig sind, die sich auch in der Forschung als wirksam erwiesen haben. Das eine wären wirklich diese gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie, in einer möglichst entspannten Atmosphäre. Und wenn man das als Mama oder Papa von einem Picky Eater hört, dann fragt man sich sofort in der Regel, ja super, wie soll ich denn entspannt bleiben, wenn mich eben all diese Sorgen quälen. Also dass ich zum Beispiel mich frage, ja, aber was ist, wenn mein Kind mangelernährt ist, nicht richtig wächst, gesundheitliche Einschränkungen hat im Bezug so auf das Essen dann am Schluss. Und da kann es wirklich auch hilfreich sein, mal Kontakt aufzunehmen, dann eben mit der kinderärztlichen Praxis, das mal abklären zu lassen. Also besteht dort wirklich ein gesundheitliches Risiko? Und in den allermeisten Fällen wird man dort Entwarnung bekommen. Und was auch oft hilfreich sein kann als Mama oder Papa, um ein bisschen Druck loszulassen und selber in diese Entspannung zu kommen, ist ein Konzept, was die Familientherapeutin Ellen Settler entwickelt hat, so ein Konzept zur Aufteilung der Verantwortlichkeiten beim Essen. Und das funktioniert so, dass man eben die Verantwortlichkeiten, wie der Name schon sagt, aufteilt und sich sagt, okay, also ich als Mama oder Papa bin dafür verantwortlich zu entscheiden, wann und wo gegessen wird und was wir praktisch kochen oder was auf den Tisch kommt. Und mein Kind darf aber seine Verantwortung wahrnehmen, indem es entscheidet, ob es überhaupt und wenn ja, wovon und wie viel es essen mag. Und dann kann man darauf achten, dass man mindestens immer so ein Safe Food praktisch mit serviert, also irgendwas, was vom Kind ganz sicher und problemlos entspannt gegessen werden kann, seien das jetzt die Nudeln oder das Toastbrot. Und sonst eben, dass man eher auch das Essen in separaten Töpfen auf den Tisch stellt und nicht schon alles zusammenmischt, weil eben die Picky Eater oft Schwierigkeiten haben, wenn sich die Lebensmittel berühren, und dann kann man das Kind selber schöpfen lassen und dort einfach, ohne das großartig zu kommentieren oder kritisch zu beäugen, sich zu sagen, bei uns soll wirklich eher der Austausch beim Essen und das gemütliche Zusammensein im Vordergrund stehen. die Wiederholung, das ist, hat Fabian schon beschrieben, ganz wichtiger Punkt. Und man unterschätzt das, wie wichtig das ist. Also die Studien zeigen da, dass schon bei Kleinkindern es ungefähr 8 bis 15 Kontakte braucht mit einem Lebensmittel, bis die Kinder bereit sind, das wirklich in ihr Repertoire aufzunehmen. Und bei den Picky Eaters braucht es noch viel mehr. Und da kann man sich das so vorstellen, dass man sagt, okay, eben ich stell zum Beispiel jetzt mal über 2-3 Wochen hinweg jedes Mal, wenn das Kind so einen Nachmittagssnack bekommt, einfach noch eine ganz kleine Portion Nüsse mit hin, unabhängig davon, ob das Kind die isst oder nicht. Und wenn es sie nicht angerührt hat, dann wandern sie halt wieder zurück in die Tüte. Und da sieht man eben bei jedes Mal, wenn das Kind ein Lebensmittel sieht und sich an den Anblick, den Geruch, vielleicht auch die Haptik gewöhnt, dann wird es ein bisschen wahrscheinlicher, dass eben auch diese Abwehr und diese Angst langsam abnehmen kann und dass es wahrscheinlicher wird, dass sie dann eben auch probieren. Modelllernen spielt eine riesengroße Rolle. Und da sieht man ja oft genau dann das Gegenteil. Also dass man zum Beispiel als Mama oder Papa von einem wählerisch essenden Kind irgendwann sagt, ja gut, also ich habe auch keine Lust, immer für die Tonne zu kochen. Ich stelle mich dann in die Küche und bereite irgendwas vor und keiner isst am Schluss. Dann koche ich lieber das, was sicher gegessen wird. Und dann erwischt man sich dabei, wie man irgendwann vielleicht nur noch die 2, 3 sicheren Lieblingsgerichte von seinem mäkeligen Esser oder seiner mäkeligen Esserin kocht und dann schränkt sich natürlich auch der Geschmackshorizont immer weiter ein. Und positives Modelllernen kann zum Beispiel heißen, dass ich selber auch wieder die Rezepte rauskram, die mir schmecken, dass die Kinder uns Erwachsene dabei beobachten können, wie wir genussvoll auch Verschiedenes probieren oder essen, dass wir gar nicht unbedingt so in Kindergerichte und Erwachsenengerichte unterteilen, sondern einfach sagen, okay, das Essen, was bei uns auf dem Tisch oder auf dem Boden oder wo man auch immer essen mag, dort eben steht, das ist für uns alle da. Und was ich auch selber so für mich gemerkt habe, meine Kinder sind noch ein bisschen jünger als die von Fabian. Manchmal schleicht sich so etwas ein, dass man sagt, okay, die Kinder, weil sie früh ins Bett gehen, vielleicht im Kleinkindalter, die essen zuerst und dann setzt man sich mit ihnen am Tisch. Und später dann, wenn die Kinder dann gegessen haben und im Bett sind, dann kocht man sich nochmal was auf der Erwachsenenebene. Und das sorgt auch wieder dafür, dass die Kinder dann oft mit diesem Erwachsenenessen gar nicht mehr richtig in Kontakt kommen. Das war zum Beispiel was, was ich jetzt auch im Zuge der Recherche für dieses Buch und auch der Gespräche, die wir mit ganz vielen betroffenen Familien geführt haben, nochmal für mich mir vorgenommen habe und jetzt eben auch versuche umzusetzen, dass wir sagen, nein, wir essen dann wirklich auch mit beiden Kindern, auch wenn das früh ist, auch unser gemeinsames Familienessen. Und manchmal wird es dann halt gegessen und manchmal nicht. Und manchmal isst dann unser eines Kind halt nur diese Nudeln oder nur diese Scheibe Brot. Und das ist dann aber auch in Ordnung. Es geht wirklich darum, dass sie immer wieder dieses Signal auch von den anderen Familienmitgliedern empfangen, dieses Essen, das ist sicher, das kann problemlos gegessen werden und dadurch eben auch wieder Hemmungen abgebaut werden können.
Dieses Modelllernen, das war auch so ein Erlebnis von mir. Ich selber habe eben auch fast kein Gemüse gern. Oder? Und dann weiß ich noch, mein Sohn, der war da 4, 5 Jahre alt, hat er mich plötzlich angeguckt und gesagt, gell, Papa, wir Männer essen eben kein Gemüse.
Und dann hast du angefangen, Gemüse zu essen.
Ja, genau. Jetzt bemühe ich mich schon auch ein bisschen mehr, das auch vorzuleben. Aber ich muss mich da selber auch immer ein bisschen überwinden. Also wenn ja, ich bin auch jemand, der da eher gern drauf verzichtet, auf die Gemüsebeilage.
So das Typische, wenn wir zusammen essen gehen und die Person dann fragt, die Bedienung dann fragt, möchten Sie noch einen Salat dazu? Und fahren dann so ein bisschen abwartet. Ich dann sage, ja, ich würde einen dazu nehmen. Und dann manchmal fühlst du dich aber dann schon auch ein bisschen eingeladen.
Also was auch hilfreich sein kann, auch hier ohne die Kinder zu nötigen, aber die Kinder einzuladen, mit einem zu kochen. Weil das auch eine Möglichkeit ist, wo die Kinder mit Essen in Berührung kommen, wo sie mit Gerüchen in Berührung kommen. Oder das kann auch wieder Ängste und Hemmungen abbauen. Das kann auch zu einer gewissen Neugier führen, das, was man gekocht hat, dann auch eher probieren zu wollen. Wichtig wäre auch da, dass man dann einfach als Elternteil nicht schon denkt, ja, jetzt hast du es doch gekocht, jetzt wirst du es sicher auch probieren, oder, sondern dass man einfach wirklich geduldig das immer wieder vorschlägt, anbietet diese Möglichkeit, dass man dann selber das genießt, was das Kind gekocht hat ohne da zu viel Druck aufzubauen.
Manchmal, nicht immer, kann es auch helfen, den Kindern wie so einen Anknüpfungspunkt zu Vertrautem zu geben. Also dass man versucht, irgendwie Brücken zu bauen. Wenn ich jetzt beispielsweise weiß, dass das Kind bestimmte Geschmacksqualitäten oder Zubereitungsformen ganz gerne mag, man zum Beispiel merkt, der eine Papa hat uns erzählt, die Tochter, die isst so gerne Waffeln und mag einfach so gerne diese Waffelform. Und jetzt hat er einfach versucht, da mal noch so ein bisschen Zucchini-Püree drunter zu mischen. Und da war sie dann eher mal bereit, das auch zu probieren, weil es in dieser Form daherkam. Oder wenn das Kind zum Beispiel sehr gerne Fischstäbchen isst und jetzt gibt es ausnahmsweise mal Gemüsestäbchen, dass man sagt, schau mal, das ist wie Fischstäbchen, nur mit ein bisschen einer anderen Füllung. Also immer wenn es darum geht, so ein bisschen einen Anknüpfungspunkt zu Vertrautem zu schaffen, dann kann es es ein Stück weit leichter machen, auch zu erkunden. Aber was ich eben beim Picky Eating immer ganz, ganz wichtig finde, man muss da eher in Jahren denken als in Tagen oder Wochen. Also auch wenn man auf all diese Aspekte achtet, dann kann es sein, dass das Kind nicht morgen und auch nicht übermorgen, auch nicht nächste Woche ganz vielfältig isst, sondern dass die Wahrscheinlichkeit einfach mit jedem Mal ein kleines bisschen höher wird, dass das Kind vielleicht mal ganz schüchtern eine Minischeibe Gurke oder ein kleines Stückchen Olive oder was auch immer in den Mund steckt, aber eben ohne diese Erwartung, dass dort sofort was passieren muss.
Was ich mich immer frage, soll ich denn mit heiklen Essern über gesunde Ernährung sprechen? Also es ist ja so, gesunde Ernährung heutzutage ist ein Riesenthema. Also schon in der Schule wird die Ernährungspyramide durchgenommen und es gibt Empfehlungen für gesunde Pausenverpflegung, die üblicherweise nicht aus Toastbrot bestehen. Und auf Social Media tummeln sich InfluencerInnen, die mit allerlei Ernährungstipps für Kinder aufwarten. Sollen wir mit Kindern darüber sprechen und wenn ja, wie?
Also das finde ich wirklich noch ein schwieriges Thema. Mhm. Man ist dort schnell natürlich auch wieder in der Falle, dass man so ein bisschen Druck macht, im Sinne von stopf nicht immer so Müll in dich rein, oder?
Absolut. Weil
wenn das Kind so viele so wirklich ungesunde Süßigkeiten isst oder immer eben auf diese Chicken Nuggets so abfährt und man sieht all diese E-Nummern auf der Packung hinten drauf.
Ja.
Und was da manchmal das Problem ist, wenn wir jetzt ein Kind haben, das vielleicht einfach so 6-7 Nahrungsmittel hat, die es als sicher empfindet, oder? Ja. Und wenn überhaupt, und wir machen ihm jetzt noch Angst vor 4-5
ja,
vor denen, dann ist damit nicht gegeben, dass das Kind deswegen jetzt mehr isst, sondern dass es beim Essen von diesen Sachen dann noch zusätzlich gestresst ist. Und das kann ihm auch wieder auf den Magen Appetit schlagen oder ans Thema Essen noch negativer aufladen. Also wenn, dann würde ich das nur auf eine positive Art machen. Also im Sinne von, dass ich dem Kind was anbiete oder was es vielleicht isst, ein Apfelschnitz und so weiter. Und dann kann ich ja dazu sagen, dass es da Vitamine drin hat und dass sie dem Körper helfen oder damit er Energie hat etc. Also dass ich eher versuche, positive Beziehungen herzustellen zwischen gewissen Nahrungsmitteln und vielleicht einem Effekt, den es auf den Körper hat und sicher nicht diese Drohkulisse aufbauen oder wie im Sinne von du vergiftest deinen Körper, was du da in dich hineinstopfst, das macht dich krank etc. Aber man kann natürlich, da muss man immer wieder als Eltern ein bisschen reflektieren oder wenn man in dieses Sorgenkarussell hineinkommt, dann kann einem das natürlich schon auch rausrutschen.
Also was mir geholfen hat, ist das Wissen, dass in frisch gepressten Säften relativ viele Vitamine sind und die trinken meine Kinder tatsächlich gerne. Und das hat mir so ein bisschen den Druck genommen, dass ich wusste, okay, damit bekommen sie zumindest ein paar Nährstoffe. Ja, viel Zucker drin, aber so ein Glas Saft ging jeden Tag und dann war ich schon so ein bisschen beruhigt.
Ja, das finde ich eben auch krass. Da sieht man heute so viele Videos, oder wo einem natürlich dann wieder erzählt wird, nein, also ein gepresster Saft, das ist dann, sind all diese Fasern kaputt, das ist nur noch eine Zuckerbrühe, oder? Also gerade diese Ernährungsinfluencer, da hat man ja wirklich am Ende das Gefühl, es ist einfach alles ungesund, oder?
Genau, nur noch Salat.
Ja, nur noch unbehandelt im Garten gezogener, genau. Biosalat, ja.
Mit selbstgepresstem Olivenöl.
Jetzt habt ihr ja schon die Sorgen angesprochen und auch den Druck von außen. Wie gehe ich denn jetzt als Elternteil mit meinen Sorgen um und auch von dem Druck der Schule zum Beispiel? Also gibt es da irgendwie Wege für?
Also ich denke, das, was einem wirklich helfen kann, deswegen wir das im Buch auch so zusammengetragen haben, ist einfach Fachwissen, oder? Dass ich zum Beispiel weiß, dem Kind zu sagen, du kriegst eine Belohnung, wenn du das probierst, oder du kriegst kein Dessert, wenn du das nicht probierst, etc., dass diese Sachen oft kontraproduktiv sind und den Stress beim Kind verstärken und auch wirklich dann langzeitig zu einer Abneigung führen können. Und ich finde so dieses Wissen oder im Sinne von, ich kann das als Elternteil nicht erzwingen, was mein Kind ist, ich kann es ein bisschen beeinflussen, indem ich auf diese Punkte, die wir besprochen haben, achten und diese Ratschläge, die man vielleicht bekommt im Sinne von, ja, der Hunger wird es dann schon reintreiben, dann kriegt es halt einfach nichts anderes etc., die sind ja oft sehr unqualifiziert, oder? Und ich finde, da kann man sich dann auch mit entsprechendem Fachwissen innerlich ein bisschen wappnen, dass man weiß, dass das bringt nichts, oder? Und so wie ich es mache als Elternteil, ist es schon in Ordnung.
Ich würde gern zum Schluss noch wissen, ab wann sollte man sich denn Hilfe holen? Also woher weiß ich, ob mein Kind jetzt nur Picky Eater ist oder ob es vielleicht schon unter einer Essstörung leidet?
Genau, also ich finde, immer wenn man sich um das Essverhalten seines Kindes insgesamt Sorgen macht oder etwas beobachtet, was einen beunruhigt, dann wäre es wichtig, den ersten Schritt zu gehen, einfach mal zur kinderärztlichen Praxis. Und dort kann man dann eben in einem ersten Schritt schauen, gibt es Mangelerscheinungen, gibt es eine Wachstumsverzögerung, ist das Kind über- oder untergewichtig, gibt es irgendeine Schwierigkeit, die wirklich behandlungsbedürftig ist oder braucht es vielleicht auch weiterführende Abklärung. Also es kann eben sein, dass dieses wählerische Essverhalten einfach ein Teil ist von einem größeren Ganzen, dass das Kind beispielsweise ja ein organisches Problem hat, dass man vielleicht in der Logopädie schauen muss, dass das Kind eben lernt, wie es anders kauen oder schlucken kann. Vielleicht braucht es eine Ernährungsberatung, vielleicht braucht es auch wirklich einen stationären Aufenthalt irgendwann, aber das wäre wirklich etwas, das man mit der entsprechenden Fachperson dann genauer anschauen würde. Es gibt diese Extremform des Picky Eatings, was dann wirklich auch in eine behandlungsbedürftige Auffälligkeit hineinführt. Das ist das sogenannte AFID, diese Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Auf Deutsch hat das den etwas umständlichen Fachbegriff vermeidend restriktive Ernährungsstörung. Und das wäre wie eine wirklich ganz ausgeprägte Form des Picky Eatings. Und das erkennt man einerseits daran, dass die Kinder sehr wenig essen, sehr einseitig essen. Und zwar so stark, dass sie wirklich einen Gewichtsverlust erleiden oder eben nicht so zunehmen oder wachsen, wie man das für ihr Alter bzw. ihren Entwicklungsstand erwarten würde. Und dass sie wirklich auch so picky sind, dass sie nicht genügend Nährstoffe bekommen und auch nicht genügend Energie bekommen, um eben ihren Organismus gesund am Laufen zu halten. Und dann mit der Zeit eben das auch so stark wird, dass sie zum Beispiel dann eben auch über eine Magensonde ernährt werden müssen oder Nahrungsergänzungsmittel brauchen und in ihrem Alltag durch dieses Essverhalten auch stark eingeschränkt sind. Also dass sie entweder im schulischen, im familiären, sonst im sozialen Bereich eben merken, dieses Essen von Lebensmitteln, das ist für mich so stressig, weil es nie das gibt, womit ich mich sicher fühle, dass ich am liebsten dort gar nicht mehr hingehen würde. Also ich gehe dann zum Beispiel nicht mehr mit zu dieser Klassenfahrt oder ich mag nicht mehr zu anderen Kindern zum Spielen gehen, weil ja diese Wahrscheinlichkeit bestehen könnte, dass ich dort zum Beispiel dann auch wieder mitessen muss und dann aber dort nichts vorfinde, was für mich eben sicher ist. Und da sieht man dann aber eben oft auch bei den Kindern so eine ganz starke sensorische Überempfindlichkeit, also dass sie eben vor bestimmten Texturen oder Konsistenzen, Gerüchen, Geschmäckern sich wahnsinnig ekeln, manchmal auch echt Angst haben, irgendwie sich übergeben zu müssen von diesem Essen oder sich zu verschlucken und da in eine unangenehme Situation zu kommen. Eben das beobachtet, dann ist das absolut eben auch eine Auffälligkeit, die eine professionelle Begleitung dann auch voraussetzt. Andere Essstörungen, wie jetzt zum Beispiel eine Magersucht oder auch eine Bulimie, die grenzen sich eigentlich von dem Picky Eating relativ klar ab, weil es dort immer auch um nicht nur um ein mangelndes Interesse am Essen geht, sondern eigentlich um ein sich übermäßig mit dem Essen beschäftigen und vor allem auch immer um eine Angst vorm Zunehmen, um ein sich selber sehr stark kontrollieren, weil eben das eigene Selbstbild und der eigene Selbstwert sehr stark an dieses Gewicht und auch an das Hungern geknüpft ist. Und das sieht man in der Regel eben beim Picky Eating in der Form nicht.
Spannend. Wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, dann kann ich euch natürlich das tolle Buch Willst du nicht wenigstens mal probieren empfehlen. Denn es ist zur Hälfte ein tolles Kinderbuch, wirklich ganz zauberhaft süß gezeichnet, und zur anderen Hälfte ein Ratgeber für die Eltern. Wir verlinken das natürlich auch wieder in den Shownotes und bei uns im Blog. Und ihr könnt ein Exemplar gewinnen. Ich habe heute aus dem Briefkasten eins gefischt. Ihr beiden habt mir eins zugeschickt. Das verlosen wir total gerne nach dem Erscheinen des Podcasts auf Instagram. Also schaut mal vorbei. Das lohnt sich wirklich. Ja, vielen Dank, liebe Stefanie, lieber Fabian, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über dieses wirklich wichtige Thema zu sprechen.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Und wenn ihr mehr von den beiden erfahren wollt, dann schaut doch auch mal auf ihrer Internetseite www.mitkindernlernen.ch. Ganz wichtig, man hört es, ihr seid aus der Schweiz vorbei. Dort findet ihr die von beiden geleitete Lernakademie, die Eltern und Kinder, insbesondere solche mit Lernstörungen, durch die Schulzeit begleitet. Und wenn ihr Lust habt, dann hört auch gerne mal in unser Archiv, denn die beiden waren schon mit ganz anderen spannenden Themen bei uns zu Gast. In Folge 120 haben wir zum Beispiel mit Stefanie über Kinder mit ADHS beziehungsweise ADS gesprochen, und in Folge 114 hat Fabian uns erklärt, wie Glück und Wohlbehagen in unserem Familienleben gefördert werden können. Auch diese Folgen verlinken wir natürlich für euch. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und euch hilft, gelassener in Bezug auf das Essverhalten eurer Picky Eater zu werden. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin habt eine wunderbare Zeit. Für heute sagen wir tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.